Das Thema heute ist Sorge und Sorglosigkeit. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Sorgen, Sorglosigkeit, das ist das Thema, über das wir heute uns Gedanken machen. Und wenn ich so in die Runde schaue, dann frage ich mich oder habe ich mir überlegt, bei der Vorbereitung für die Predigt, heute Morgen schon gesorgt? Es sind hier Kinder da, es sind jüngere Familien da, ältere Geschwister und noch ältere Geschwister. Die Sorge um den Schlüsselbund, ja, letzte Woche habe ich das gehört, ist ja wohl wieder aufgetaucht, ich habe noch nichts davon gehört. Wir machen uns Sorgen, ist denn jetzt die Gebetsstunde oder ist Bibelstunde die Woche? Da kann ich gleich vorwegnehmen, auch auf dem neuen Sonntagsblatt steht jetzt zwar die Gebetsstunde, aber da bitte ich einfach um Nachsicht. Der Computer hat gestreikt, wir haben eine neue E-Mail-Adresse jetzt eingerichtet und dann hieß es, bei Bastian Steinberg ist erstmal der Computer jetzt gesperrt, also das hängt damit zusammen. Manche Informationen fehlen uns noch, das Programmblatt, aber liebe Gemeinde, wir üben uns auch da in Geduld, das kommt, wir sind dran, es ist einiges vorbereitet, aber es ist noch nicht zum Ausdrucken fertig. Das macht mir zum Beispiel Sorge, aber auch da kann ich vertrauen. Es gibt hier Leute, die sich sehr gut auskennen mit dem Computer und die habe ich schon angesprochen. Wir bringen das die Woche auf den Weg. Da wird uns Jesus auch helfen. Also das neue Kennwort und ein Totalausfall am PC. Aber ich habe zu Hause ja auch einen PC und habe da arbeiten können. Also keine Ursache. Ja, und mit der Garderobe ist es auch so eine Sache. Hat man sich heute überlegt, was ziehe ich an für die Predigt, für den Gottesdienst? Das Wetter ist so ein bisschen unsicher, also man macht sich an verschiedenen Teilen, macht man sich doch Gedanken und auch Sorgen. Wollen wir es vielleicht so halten, wie einst der Preußenkönig Friedrich II., der hat sich das Schloss Sorsogi gebaut oder bauen lassen. Ich habe es erst jetzt wieder entdeckt, ich wusste es zwar mal, aber Sorsogi heißt sorgenfrei. Viele von euch wissen das ja auch. Aber manchmal tut es gut, sich nochmal zu erinnern oder Dinge auch aufzufrischen. Denn Wiederholung, so heißt es ja, Mutter ist die Weisheit, die Wiederholung. Ja, aber ganz so einfach ist es eben nicht, nur weil man in einem Schloss wohnt und alle Sorgen sind abgelegt. Ja, aber wir kennen den Platz, wo wir unsere Sorgen loswerden können, wo wir unsere Sorgen ablegen können. Auch seelische Sorgen kümmern uns. Ich denke, jeder von uns ist besorgt und jeder hat eine Sorgenlast. So einfach ist das nicht mit der Sorglosigkeit. Und darum hören wir erst noch einmal auf den Predigttext. Es ist aus dem 1. Petrus, Kapitel 5, die ersten Verse. Interessant ist, Petrus schreibt er hier an die Gemeinde und an die Ältesten. Es ist bei Luther übersetzt, Mahnungen an die Ältesten und die Gemeinde. Die Ältesten unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi, der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist. Achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Nicht um schändlichen Gewinns willen, sondern von Herzensgrund. Nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. So werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte, die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Und desgleichen, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Wir alle aber miteinander haltet fest an der Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinget. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Soweit Gottes Wort. Man könnte sagen, das ist eine programmatische Rede des Petrus. Wollen wir erstmal klären, wer ist dieser Petrus? Der Verfasser dieses Briefes ist also nach Kapitel 1, wenn wir am Anfang des Briefes lesen, der Apostel Petrus selbst. Er nennt sich Mitältester und Zeuge der Leiden Christi. Der Brief ist aus Rom geschrieben durch seinen Bruder Silvanus, also einen Mitarbeiter. Er war so eine Art Sekretär. Und er mag auch nach dem Tod des Apostels dessen Anliegen weiterverfolgt und beschrieben haben. Der Petrusbrief errichtet sich an Christen, errichtet sich an die Auserwählten an verschiedenen Orten in Kleinasien. Pontus, Galatien. Es sind Orte in der heutigen Türkei. In Kleinasien. Es sind Christen, die in der Fremde leben, in der Zerstreuung, in der sogenannten Diaspora. Und als Christen sind sie in ihrer umgebenden Welt fremd und heimatlos, nicht selten auch verfolgt. Der Brief ist etwa um 60 Jahre nach Christus verfasst. Petrus ist nach dem Zeugnis vieler Kirchenväter im Jahr 64 nach Christus unter Kaiser Nero, dem Märtyrertod, gestorben. Also erleben wir ein Spannungsfeld, das sich durch den ganzen Brief zieht. Es ist die Mahnung, dem Glauben treu zu bleiben und das Auserwähltsein als Christ, gerade auch in der Fremdheit und Verfolgung, als Auszeichnung zu begreifen. An der Stelle fragen wir uns, wie soll das gehen? Ja, das ist wirklich ein Spannungsfeld und das ist ein Denken, das ist mir fremd. Über Leiden und Verfolgung und Beschimpfung soll ich mich freuen, weil es mir einen Anteil gibt am Leiden Christi, am Leiden Jesu und dann auch an seiner Herrlichkeit. Das Denken in diesem Abschnitt des Petrusbriefes ist mir und wahrscheinlich auch euch fremd. Aber genau das ist es, die Spannung, die einem reizt zum Widerspruch und damit auch zum Nach- und Gegendenken für diese Predigt. Und gleichzeitig schreibt Petrus einen seelsorgerlichen Brief. Er will die Gemeinden und uns heute ermahnen, sinngemäß will er uns Zuspruch geben, trösten und Weisungen geben, indem wir sein Wort lesen. Und das Wort Gottes, es richtet sich heute eben auch an uns. Könnte man also den ersten Petrusbrief auch als einen Brief des Glaubens und des vollen Vertrauens auf Gott bezeichnen. Gerade auch in den schweren Wegstrecken, in den sorgenvollen Zeiten. So lautet also die besondere Fragestellung: Wie lebt der Christ in der Gesellschaft heute? Zugespitzt könnte man sogar fragen, in einer Gesellschaft, die ihn wegen seines Christseins verfolgt. So erfahren wir als Gemeinde, als Zuhörer, als Leser der Bibel ganz praktische Leitlinien zum Leben miteinander, gerade in unserer mehr und mehr entchristlichten, also säkularisierten Gesellschaft. Ihr Leben für die Gemeinde in der Verfolgung und in Klammer, das wird die weltweite christliche Gemeinde in der Endzeit immer mehr werden, ist dieser Text doch hilfreich. Er gibt Wegleitung, um durchzukommen zum Ziel, nämlich zur Herrlichkeit bei Gott, in der Ewigkeit bei Gott zu sein. Ja, Petrus ist der Jünger, der in allen vier Evangelien als der sogenannte Sprecher des Jüngerkreises gekennzeichnet ist. Petrus, er ist verheiratet und er lebt in Kapernaum, ganz in der Nähe am See Genezareth. Viele von euch wissen, er ist Fischer und er hat einen Bruder, den Andreas. Und schön zu erfahren und zu lesen aus den Evangelien, Andreas hat sich auch für Jesus entschieden. Er ist ihm begegnet. Und es gibt gewisse wichtige, man könnte sagen geistliche Höhenerlebnisse, die wir wahrscheinlich in unserem Leben alle auch kennen. Und wenn nicht, dann können wir sie aber noch erfahren. Denn beispielsweise bei Petrus, ganz besonders, er hat die Auferstehung Jesu miterlebt. Er war Augen- und Ohrenzeuge, so heißt es in der Apostelgeschichte. Auch andere Jünger waren ja dabei. Und das ist für mich manchmal so ein starkes Bekenntnis, dass das so beschrieben ist in der Schrift. Es waren die Jünger dabei bei der Auferstehung Jesu, des Gekreuzigten. Augen- und Ohrenzeuge von Jesu Verkündigung, von seinen Wundertaten und Heilungen. Und dazu gehört eben nicht nur Petrus, meistens bei diesen Erfahrungen war der Jakobus dabei und der Johannes. Diese drei, es war so ein engerer Jüngerkreis, die ganz, ganz hautnah mit Jesus viel erlebt haben. Auch sie gehörten zum engsten Kreis. Beispielsweise denke ich auch an die Auferweckung des Jairus Töchterlein, wo die drei Jünger dabei waren. Und ein weiteres Erlebnis, das ist nachzulesen bei Matthäus 17, bei der Verklärung Jesu auf dem Berg, die Verklärung des Herrn Jesus. Aber ganz zuletzt, und da haben sich ja auch die Jünger, sind sie gescheitert und haben versagt. Das war nämlich im Garten Gethsemane. Scheitern, das kennen wir ja auch als Christen. Das ist ein Lebensbegleiter sozusagen. Also im Garten Gethsemane, als Jesus vor der Todesstunde betet und sagt zu den Jüngern, wachet mit mir und betet. Aber genau diese Jünger sind dabei eingeschlafen im Garten Gethsemane. Und Petrus hat Jesus gegenüber die Messianität ausgesprochen. Er hat zu ihm gesagt, du bist Christus, du bist der wahre Sohn Gottes. Doch der Leidensweg Jesu, auch dieser war für Petrus anstößig. Er wurde zum Verleugner seines Herrn. Wir kennen die Geschichte. In der Passionszeit wird es immer wieder auch gepredigt, erzählt. Ja, das ist das Spannungsfeld, von dem wir vorher gehört haben. Und jetzt setzt Petrus an. Sorget euch um nichts. Nur erleben wir heute diesen Petrus als Briefschreiber und Apostel. Und wie großherzig von Gott, von Jesus, dass er diesen Petrus, der so gescheitert ist, der ihn dreimal verleugnet hat, der ihn als auferstandener Herr wieder einsetzt. Er setzt ihn ein als Hirte, als Nachfolger für die Gemeinde. Das finde ich einfach großartig, das ist Gnade. Er hat ihn eingesetzt über seine Gemeinde und gleichzeitig hat er ihm auch das Märtyrium, das Leiden, vorausgesagt. Und wir wissen von Petrus, er war sozusagen der erste Leiter, der Leiter der ersten Gemeinde damals in Jerusalem und hielt seine erste klassische Predigt am ersten Pfingstfest, dem großen Pfingstfest, was wir nachlesen können bei Apostelgeschichte 2. Sehr, sehr markant. Und was will uns Petrus jetzt sagen? Vers 7 haben wir es gehört. Alle eure Sorge werft auf ihn. Denn er sorgt für euch. Ganz konkret für dich, für jeden Einzelnen. Aber im gleichen oder im anschließenden Vers heißt es, wir haben es in der Lesung gehört, so demütigt euch unter die gnädige Hand Gottes, unter die gewaltige Hand Gottes. Das ist eine weitere Spannung. Wie soll das geschehen? Einerseits sind wir eingeladen, unser Gottvertrauen ganz auf Jesus zu richten, unsere Sorgen bei ihm abzugeben und auch dort zu lassen. Und gleichzeitig ein Wort, das uns ja wahrscheinlich nicht so behagt, nicht so gefällt, sich zu demütigen. Außerdem ist es auch ein Wort, denke ich, wenn ich junge Leute frage, Demut, das ist in unserem Sprachgebrauch kaum mehr, kommt das vor. Was heißt das eigentlich? Sagen wir es mal so, dass wir uns drunter stellen, unter den Willen Gottes. Und da steht durch unter seine gewaltige Hand. Da kann man sich in der heutigen Zeit tatsächlich fragen, was ist damit gemeint? All die Katastrophen in unserer Welt und Zeit, ist das ein Reden Gottes? Ist das die gewaltige Hand Gottes? Wollen wir uns und sollen wir uns unter seinen Willen stellen? Ja, in dieser frühchristlichen Zeit haben also Älteste, Gemeindeleiter in den Synagogen als Vorsteher gearbeitet. Und sozusagen sind Älteste, Gemeindeleiter aus biblischer Sicht Vorbilder im Glauben. Wiedergeboren mit einer lebendigen Hoffnung. Aber das schließt nicht aus, dass auch sie auf Proben gestellt werden. Ich denke mal, wir kennen das alle auch in unserem Gemeindealltag. Gleich, ob wir hier in Bad Nauheim sind, im Gemeinde am Park oder in der Wetzlarer Kirchengemeinde, wo ich ja herkomme, oder im Reich Gottes. Wir hören und lesen immer wieder davon, von Spannungen, von Problemen, von Proben. Ja, weil es in geistlichen Fragen immer wieder Auseinandersetzungen gibt und Differenzen. Ja, das Vertrauen, es wird geprüft. Und unseren Gehorsam zu Gottes Willen. Unser Gehorsam in der Nachfolge. Im Fragen, Jesus, was willst du für mein Leben, was ich tun soll? Aber dass wir auch da an dieser Stelle in der Liebe nicht nachlassen. Und dass wir uns gegenseitig fördern, dass wir achtsam sind. Das hat es letzten Sonntag gepredigt. Achtsam und sehen, was hat der andere, mein Mitchrist oder Mitchristin, für Gaben, die wir gegenseitig fördern können und beachten, damit Gottes Reich gebaut werden kann. Also mit den Worten des Petrus heißt es, das war der Eingang des Textes im Kapitel 5, leitet die Gemeinde und die Herde Gottes als rechte Hirten, aus innerem Antrieb, nicht als Herrscher, sondern als Vorbilder. Und Petrus entfaltet dies, wenn man den Petrusbrief weiterliest, das kann ich nur empfehlen, vielleicht haben Sie mal Zeit oder hast du Zeit die Woche, das mal noch etwas zu vertiefen. Da kommt im dritten oder im vierten Kapitel kommt das Thema Heiligung. Auch das ein Wort, das kennt man aus vielleicht vor 20, 30 Jahren, haben wir das noch gehört, auch in den Studien. Es gab auf Krishona noch eine Heiligungskonferenz. Manche der Geschwister erinnern sich daran. Und die jüngere Generation, die fragt sich, auch das ist ein Wort, dann brauche ich vielleicht mal eine modernere Übersetzung, damit ich das überhaupt begreifen kann, nachvollziehen kann, was damit gemeint ist. Heiligung heißt, dass Leben miteinander zu regeln und zu ordnen, aber als Grundlage immer die Schrift, das Alte und das Neue Testament, die Ordnungen aus der Bibel. Klammer zu, das können wir jetzt heute in dieser Predigt nicht vertiefen, aber das wäre sicher ein Thema mal für nächste Sonntage. Denn daran geknüpft ist ja die Verheißung, ein Versprechen Gottes hier durch Petrus ausgesprochen in seinem Brief, ihr werdet den Ehren- oder den Siegeskranz erhalten, der nie verwelkt. Und was ist damit gemeint? Ein Leben in unvergänglicher Herrlichkeit. Ein Leben im Himmel, bei Jesus zu sein. Und schließlich, so wie es ja im Glaubensbekenntnis heißt, dass wir ewiges Leben haben. Bei ihm, bei Jesus. Wovor warnt Petrus? Noch einmal, liebe Brüder und liebe Schwestern, seid wachsam und nüchtern. Warum? Der Widersacher, hier im Text heißt, der Böse, der Teufel, der Todfeind, er schleicht auch in unseren Gemeinden umher, unerkenntlich, aber doch bemerkbar, wie ein hungriger Löwe. Also der Widersacher Gottes. Auch in unseren, im Reich Gottes, in den Gemeinden, in den Kirchen, achten wir da auf die Zeichen der Zeit und vor allem auch auf die Themen der Zeit. Am vergangenen Dienstag war es so, dass alle Hauptamtlichen im südlichen Hessen im CGW, also im Grischoner Gemeinschaftswerk, eingeladen waren zu einem Regiotag. Da war ich auch von morgens bis fast abends. Und da sind gewisse Themen tatsächlich auf das Trapez gekommen. Themen wie beispielsweise, wie gehen wir um in der geistlichen Leitung als Gemeindeglieder zu den Themen Ehe für alle. Wie gehen wir um mit Menschen, die homosexuell empfinden? Wie gehen wir um mit der Genderfrage in unseren Gemeinden? Und das könnte man noch fortführen. Manche Themen sind vielleicht gar nicht so oben in der Priorität, aber in Gesprächen, in persönlichen Gesprächen merkt man doch, es ist eine Thematik, die gesellschaftlichen Themen, die fließen in unseren Gemeinden ein. Wir müssen da auch eine Stellungnahme haben und eine Stellungnahme abgeben. Wie steht das Grischoner Gemeinschaftswerk dazu? Wie wollen wir als Gemeinde uns da positionieren? Also achten wir auf den Wellenschlag des Zeitgeistes. Denn nur dann, wenn wir ein Bekenntnis haben, wenn wir hineinschauen, was sagt denn die Bibel dazu, zu diesen Themen? Wie wollen wir damit umgehen? Nur dann können wir auch unbeirrt in unserem Glauben festhalten und bereit sein für Jesu Kommen, für seine Wiederkunft. Und Petrus gibt uns allen dazu praktische Hilfe. Auch wenn wir scheitern, wenn wir vielleicht auch im Glauben zweifeln. Es ist ein ständiger Begleiter, aber wir können mit Jesu Hilfe und durch die Kraft seines Geistes durchhalten. Ausdauer und Gottvertrauen können uns an dieser Stelle helfen. Überlasst eure Sorge Gott, denn er sorgt für euch und betet. Sorget euch um nichts. Ein Kernvers, der für mein Leben auch wichtig ist, für mein geistiges Leben war, schon immer, seit ich eigentlich zum Glauben gekommen bin, als junges Mädchen, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. So wird euch alles zufallen. Und in einer anderen Übersetzung habe ich mal gelesen von Menge, es ist eine sehr wörtliche Übersetzung, da heißt es, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch alles von oben, also von Gott her, geschenkt werden, zufallen. Der Kernvers, ja, mit Jesus reich beschenkt. Das ist Matthäus 6, 33. Man könnte es auch anders formulieren und sagen, ja, setze Gott an erste Stelle. Ich werde das sicher immer mal wiederholen. Ich habe es auch letzten Sonntag gesagt. Jesus first, er ist an erster Stelle. Das war mal ein Thema an einem Jugendkongress beim Christiwell in Kassel. Jesus first, also Jesus zuerst heißt das übersetzt. Und ein Blick in das Alte Testament, gleich auf den ersten Seiten bei Mose, Kapitel 2, am Anfang, da werden wir versetzt in die Sorglosigkeit des Paradieses, weil für den Menschen ist gesorgt. Gott hat erstmal alles gut vorbereitet. Es heißt, es war auch ein Merkvers, es ist alles sehr gut, was Gott erschaffen hat. Alles ist und war sehr gut. Bis dann Kapitel 3 die Rede ist bei Luther, vom sogenannten Fall, also Sündenfall. Und ein weiteres Hineinschauen in das Alte Testament, das Leben des Abraham. Gott lenkt den sorgenvollen Blick des Abraham, da hieß er noch Abraham, erst später bei seiner Berufung wurde er dann Abraham. Er lenkt seinen Blick nach oben. Er soll nicht auf die Vögel achten und auf die Lilien, sondern er soll die zahlreichen Sterne am Himmel anschauen. Und so findet Abraham dann auch tatsächlich zur Unbesorgtheit des Glaubens. Und im Neuen Testament bei Hebräer wird ja dieser Abraham als ein Vorbild des Glaubens beschrieben und viele andere. Da gehen wir jetzt nicht im Einzelnen durch, nur mal die beiden Beispiele aus dem Alten Testament, Mose und bei Abraham. Ja, ihr lieben Geschwister, sind wir besorgt, auch für die Anliegen unserer Stadt hier in Bad Nauheim, für unser Land? Suchet der Stadt Bestes. Und um welche Sorgen, Kinder, kümmern wir uns? Sorgen wir uns manchmal nur um unsere ganz kleine Welt? Sind wir besorgt um Menschen, die Hilfe benötigen, oder um die Randgruppen in unserer Gesellschaft, die Obdachlosen in unserer Gesellschaft? Ich weiß nicht, wie es Ihnen gestern gegangen ist, ob Sie auch viele Nachrichten gesehen haben zu dem 20. Jahrestag der Anschläge in New York. Ich will das nicht ganz ausklammern, aber auch nicht vertiefen. Aber das Fazit aus den Nachrichten gestern heißt eigentlich: die Sorge, dass sowas nie wieder passiert. Die Einschläge im World Trade Center in New York 2001. Die Sorge, das ist unser Thema, dass sowas nie wieder passiert. Und nochmal eine Frage, die ganz persönlich an uns geht. Sind wir Multiplikatoren in unseren Gemeinden? Das heißt, wir können etwas Gutes säen und das vervielfältigt sich dann, bis wir Frucht sehen. Die Vorsorge für das Alter, für die Gesundheit, für die Finanzen, das kennen wir alle zu gut. In unserem Land sind wir wirklich, denke ich mal, eigentlich gut versorgt. Grundsätzlich haben wir an dieser Stelle keine Probleme. Und ich empfinde schon ein wenig Widerspruch. Und das ist auch richtig. Denn wir hören und lesen immer wieder von den Zahlen, es sind in unserem Land über 2 Millionen Kinder, die unter der Armutsgrenze leben. Also ganz so einfach ist das dann doch wieder nicht, dass wir gut versorgt sind in unserem Land. Und dennoch, meine ich, können wir an dieser Stelle sehr dankbar sein. Und sorgen wir uns um die Fragen der äußeren Mission, um die Gebetsanliegen, auch für den Frauenmissionsgebet und Gebetsbund. Es ist gut, dass wir Gebetsstunden anbieten und Gebetsstunden haben für die vielen Anliegen rund um den Globus. Da können wir die Anliegen, die Sorgen, die die Menschen haben, nicht nur hier vor Ort, sondern tatsächlich, wir haben ja hier auch eine Missionsfamilie, wir kennen persönlich Menschen, die berufen sind, für die innere und äußere Mission im Reich Gottes zu wirken, dass wir für sie beten. Denn sie müssen in manchen Stellen viel Gegenwind aushalten und sie brauchen unsere Gebete, dass wir diese Gebete, diese Sorgen Jesus bringen. Wenn die Last der Welt dir zu schaffen macht, heißt es in einem Lied, hört er dein Gebet. Mach aus Sorgen ein Gebet. Mit Jesus sind wir reich beschenkt. Rundum sorglos Paket. Kennen Sie das? Kennst du das? Sogenannte Rundum sorglos Paket. Jesus lädt uns ein zu gläubiger Unbesorgtheit mit seiner unendlichen Fürsorge. Und er nimmt dich ernst und will dich ermutigen. Christliche Sorglosigkeit leugnet menschliche Sorgen nicht. Das Rundum-Sorglos-Paket, das heißt folgendermaßen: Wenn du Jesus hast, dann hast du alles. Wenn du gleich nichts hast und wenn du alles hast und du hast Jesus nicht, dann hast du nichts, wenn du gleich alles hast. Die nächste Folie. Richtig. Ist gut, dass wir es nochmal lesen können, denn das geht eigentlich zu schnell. Das kann man gar nicht so fassen. Es ist ein Angebot, ein Rundum-Sorglos-Paket. Das ist mit diesen Worten ausgedrückt. Wenn du Jesus hast, dann hast du alles. Wenn du gleich nichts hast. Wenn du alles hast und du hast Jesus nicht, dann hast du nichts, wenn du gleich alles hast. Sorge dich nicht, sei fröhlich. Don't worry, be happy. Sei glücklich, wenn du Jesus hast, dann hast du alles. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre das, was wir gehört haben und gesehen in unseren Herzen und in unseren Sinnen, bis Jesus wiederkommt. Wir werden nachher ein Lied singen, das ist von Georg Neumark. Und er hat das erlebt. Mitten im 30-jährigen Krieg hat er alles, sein Hab und Gut, verloren. Aber er ist ein Vorbild, ein Kirchenliederdichter, der in Worte zusammenfasst, was wir nachher singen und bekennen. Wer nur den lieben Gott lässt walten. Amen.